Hört euch das an. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er war sehr reich. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, überhaupt ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Carpaccio vom Hochland, Rinderfilet, Hummerschaumsüppchen, auf der Haut gebratenes Zanderfilet, Duett vom Schokoladenmus. Das ist die Speisefolge zum Beginn einer Flusskreuzfahrt nach Amsterdam in diesem Jahr. Meine Frau hatte sie mit Bild auf ihrem WhatsApp-Status einer ihrer Freundinnen. Nein, es ist kein Neid von mir. Es ist was anderes, was sich in mir regt und auftut, wenn ich so eine Nachricht lese. Vielleicht helfen mir ja die Worte, die ich eben gelesen habe. Von einem Reichen habe ich erzählt. Er hat es ja zu was gebracht. Er hatte alles. Einer von wenigen. Oberschicht. Edles Essen war bei ihm Standard. Es fehlte ihm an nichts. Zumindest von außen betrachtet. Wer sieht schon in das Herz eines Menschen, zumal eines Reichen? Aber dort regt sich ja auch was, wie bei anderen Menschen auch. Genauso wie bei ganz, ganz Armen. Dazu komme ich gleich. Ich möchte hier aber etwas einfließen lassen, was uns weiterhilft, den Reichen zu verstehen. Es gibt eine Krisenforschung, also hochqualifizierte Menschen, die die Krisen der Menschheit untersuchen. Seit einiger Zeit haben sie eine neue Krise entdeckt. Die Krise des Überdrusses. Sie besagt Folgendes: Menschen, die alles in Hülle und Fülle haben, geraten in eine Krise. Grund dafür ist, dass sie alles im Überfluss haben. Mehrfach, doppelt, dreifach, unzählbar oft. Geld, Häuser, Autos, Aktien, Einfluss, Essen und so weiter. Doch genau das ist ihre Krise. Sie haben zu viel des Besten. Und wer zu viel des Besten hat, sucht das immer noch Bessere vom Besten. Im Überfluss selbst steckt dieser Antrieb. Es muss noch was Optimaleres geben. Es muss noch etwas ganz obendrauf sein. Auf der Schlagsahne noch was ganz Besonderes. Es ist nämlich so: Wer dreimal Hummersüppchen geschlürft hat, macht das vielleicht noch ein viertes Mal. Aber dann muss eine Steigerung her. Und dieses ständige Suchen nach dem Besseren nennt man dann die Krise des Überdrusses. Einem Elon Musk reicht nicht, dass er jetzt Autos in Brandenburg produzieren darf. mit einem geschätzten Vermögen von 242 Milliarden Dollar, zurzeit der reichste Mann der Welt, will er es den Superreichen ermöglichen, in Bälde zum Mars zu fliegen. Das sind schlappe 300 Millionen Kilometer. Einfache Tour. Super finden wir das, oder? Aber klar doch, und ich denke, in den Genuss der ersten Mars-Mission sollte Donald Trump unbedingt kommen. Und gleich danach auch Björn Höcke. Es dauert nämlich gut ein Jahr, bis die wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen sind, die sie so gerne leugnen. Jeff Bezos, zurzeit leider nur die Nummer 3 der Superreichen, ließ sich eine so teure Yacht in Deutschland bauen, dass für das Auslaufen des Superschiffes eine Brücke abgebaut werden musste. Es gibt da aber auch die kleineren, sehr Reichen und Leute, die im Ruhestand nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld, das sich da auf dem Konto angehäuft hat. Sprich, die Reichen und Nimmersatten leiden an ihrem eigenen zu viel. Fast ersticken sie daran. Das war zu allen Zeiten so. Damals wie heute. Und es wird immer so bleiben. Und jetzt der Reiche, der zu Jesus kam und dem sein Überfluss doch zu wenig war. Er wollte mehr. Er merkte, dass das Materielle seine Seele nicht zufriedenstellte. Im Spirituellen suchte er nach dem Mehrwert seines Lebens. Der Haken? Er meinte, auch hier würde dasselbe Leistungsprinzip gelten. So lautete denn auch seine Frage an Jesus: Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Nicht wahr? So fragen Menschen, die durch und durch von sich selbst überzeugt sind, dass sie es schaffen, die alles können, die reich werden, weil sie es können, die Kontakte haben, die sie weiterbringen zum nächsten Großauftrag und so weiter und so weiter und damit zum Anschwellen ihres Reichtums. Was fehlt noch? Das ewige Leben. Was soll es denn kosten? Was muss ich dafür tun? Es reicht nicht mehr, im Überfluss zu schwelgen. Jetzt braucht es auch noch das Unverfügbare, das Leben hinter und nach dem Leben. Das Vergängliche fühlt sich doch ach so wässrig an in seinem Überfluss. Jetzt braucht es das Ewige. Ich brauche nur noch eine Anweisung und wenn ich die befolge, ist das ewige Leben garantiert und ich besitze es. Und dann bin ich wirklich der reichste Mensch auf Erden. Es heißt, dann Jesus gewann ihn lieb, weil er in ihm einen ehrlich suchenden Menschen erkannte. Er hat eine Vorleistung gebracht. Er hat alle 10 Gebote gehalten. Das ist vorbildlich, wenngleich da ein gehöriger Schuss Selbstbetrug drin steckt. Keiner und keine kann jemals behaupten, sie hätten die 10 Gebote gehalten. Das geht gar nicht, weil das Begehren im 9. und 10. formuliert zur DNA eines Menschen gehört. Ohne dich gehe ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute Nacht nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du, sang einst die Münchner Freiheit. Das ist doch nicht schlimm, oder? Dieses Begehren, das gehört zu Menschen. Wie soll man denn aufhören zu begehren? Andernfalls ist das übergriffige Begehren ja auch nicht gut, weil aus ihm die Gier erwächst. Ja, Jesus gewann diesen Reichen, diesen armen Reichen lieb und lobte ihn für seine Taten bezüglich der 10 Gebote gar nicht. Will sagen, besser zu behaupten, die Gebote vollständig gehalten zu haben, ist es, sich an sie zu halten. Jesus schaute tiefer und gewann ihn lieb. Er ahnte das spirituelle Potenzial, das im Inneren des Reichen schlummerte. Jesus erkannte sein Leid am Überfluss und wollte ihn davon erlösen und zeigte ihm den Weg. Löse dich von deinem Reichtum, gib ihn vollkommen her und gib ihn denen, denen du ihn weggenommen hast. Denen, die Mägen knurren, den verhungernden Kindern, deinen Sklaven, gründe eine Wohltätigkeitsorganisation, reise um die Welt und lindere Leid und höre auf, von irgendwas oder irgendwem zu profitieren und alles in deine Taschen zu schaffen. Gib her, was dich leiden lässt. Hättest du es gedacht, dass so viel Reichtum ein Leiden verursacht? Und dann wird dieser vergängliche Schatz, wenn du das tust, sich in ein himmlisches Ewigkeitskonto verwandeln. Und dann, mein Lieber, wenn du das gemacht hast, bist du frei und kannst ohne Ballast mir nachfolgen, sagt Jesus. Und damit hätte sich dann ja die Frage nach dem ewigen Leben erledigt. Denn Jesus antwortet ja ganz spannend. Er sagt nicht, was er tun muss, im direkten Sinne, sondern was er loswerden muss. Das ewige Leben heißt nämlich, mit dem Ewigen zu leben, und der stand vor dem Reichen. Und was machte der Reiche? Er wurde zornig, er wurde ungehalten, winkte ab. Er konnte es nicht. Er dachte zu seinem Reichtum jetzt auch noch das ewige Leben. Aber so geht es eben nicht. Und er ging weg. Das Neue hat er zwar geschmeckt, aber es war ihm zu teuer. Der Preis war zu groß. In dem Moment wusste er ja für den Rest seines Lebens, ich habe alles im Überfluss. Doch was mir wirklich fehlt, das Beste, habe ich nicht. Ich hätte es haben können. Aber ich war nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und dann war er traurig und ging weg. Zurück in sein altes Leben. Ich suche weiter nach Orientierung. Das Duett vom Schokoladenmus lässt mir keine Ruhe. Ich lese, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, tue er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selten gehörte Worte aus dem ersten Petrusbrief. Er verkündet das Ende aller Dinge. Im griechischen Urtext steht für alle Dinge schlicht alles. Damit sind die vergänglichen Dinge gemeint. Und das ist doch Lebensweisheit. Alles hört auf. Alles hört mal auf. Das ist eine Lebenseinstellung, finde ich, die zwar schmerzt, aber auch gut tut. Alles hört mal auf. Wir wissen doch, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Also so höre ich das, fange erst gar nicht an, dich an das zu hängen, was mal aufhört. Der erste Petrusbrief weiß nicht, was das sein wird. Deshalb empfiehlt er vor allem, was vergeht, setze auf innere Haltungen. Besonnen sein, im Stillen sich vor Gott auf sein eigenes Leben besinnen, Teil einer Gemeinschaft sein, die empathisch ist, also den anderen im Blick hat, Begabungen einsetzen, die andere erfreuen, Gutes reden und das nicht zum eigenen Nutzen, sondern zum Lob Gottes. Mein inneres Unwohlsein vom Anfang klärt sich allmählich mit Fragen. Erstens, was mache ich mit dem Geld, das übrig ist? Zweitens, welchen Stellenwert hat ein spirituelles Leben für mich? Und zu guter Letzt noch ein Jesus-Impuls zum Eingangsmenü. Jesus hält uns an, folgende Bitte an Gott zu richten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Zur Zeit Jesu gab es zwei Arten von Brot. Es gab das Weizenbrot für die Reichen und das Gerstenbrot für die Armen. Letzteres meinte Jesus, denn er kannte sich bestens aus unter den Armen. Er hörte die knurrenden Mägen, er kannte die Sorgen der Fischer, wenn sie wieder mal nichts gefangen hatten. Er kannte das Leiden der Mütter, wenn ihre Kinder nicht satt wurden und schrien. Er kannte den Druck, dem die Tagelöhner ausgesetzt waren. Das Leben der Armen ist der Hintergrund dieser Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir wissen nämlich nicht, ob wir morgen was zu beißen haben. Es ist das Gerstenbrot, für das ein Mann einen Tag lang schuftet, damit er und seine Familie satt werden. Und zwar heute, an diesem Tag. Und morgen werden wir vielleicht nicht satt. Das Morgen aber ist weit weg. Heute, heute ist das Standardwort eines Tagelöhners, eines Menschen, der ums Leben kämpft. Bekomme ich heute Arbeit? Kann ich heute meine Familie satt bekommen? Ich erinnere mich, mein Großvater väterlicherseits, er lebte in Köntringen. Er war Tagelöhner. Ja, so ist es manchmal. Das, was damals bei Jesus so wichtig geworden ist und so wichtig er für die Menschen war, vor allem die Tochoi, also die, die ganz unten waren, die er selig und glücklich pries, weil ihnen das Reich Gottes gehört und weil sie hineinkommen in das Reich Gottes, ist manchmal so unglaublich nah, so nah, dass man fast erschaudert. Ja. Und besinnen wir uns auf das, was wir wirklich brauchen. Das Gerstenbrot, den spirituellen Reichtum. So viel für heute. Bis morgen und bleibt behütet.